Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören.
What kind of power?
You get power.
Who's got the power?
We got the power.
What kind of power?
You get power.
So klingt das, wenn in Hollywood nichts geht. Seit fast 100 Tagen streiken die Drehbuchautorinnen und Autoren, schreiben nichts Neues mehr. Schauspielerinnen und Schauspieler gehen nicht ans Set. Stattdessen demonstrieren sie ihre Union, ihre Gewerkschaftspower. Und heute haben die Filmstudios die Streikautoren zum Gespräch geladen. Mehr darüber gleich hier in Fazit. Alexei Nawalny hatte, Zitat, eine riesige stalinistische Haftstrafe erwartet. Und tatsächlich ist der russische Aktivist und Regierungskritiker von einem russischen Gericht zu 19 Jahren Straflager verurteilt worden. Die 9 Jahre, zu denen Alexei Nawalny vor 2 Jahren schon verurteilt worden war, die sind damit eingerechnet. Das heißt, Haft bis 2040. Der russische Präsident Putin darf rein rechtlich bis 2036 regieren. Vorgeworfen wurden Alexei Nawalny, dass er unter anderem zu Extremismus aufgerufen und diesen finanziert und außerdem den Nationalsozialismus gerechtfertigt hätte. International wurde dieser Prozess aber als Schauprozess kritisiert. Über das Urteil spreche ich jetzt mit unserer Russland-Expertin Sabine Adler. Diese 19 Jahre, Frau Adler, das ist ein Urteil, aber es ist ja ein Geheimprozess. Was wissen wir denn gesichert über Urteil, über Urteilsbegründung und was jetzt genau mit Alexei Nawalny passiert?
Genau genommen wissen wir gar nichts wirklich richtig. Wir kennen weder die genaue Anklage, wir kennen keine Verteidigungsrede, denn Sie haben es gesagt, dieser Prozess ist komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden, nicht mal in dem Moskauer Gericht, das dafür zuständig war, sondern in dem Straflager in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und jetzt heißt es, es sind 19 Jahre, da wird irgendetwas mit eingerechnet, da werden die Vorstrafen eingerechnet. Aber wie sich das dann genau aufschlüsselt, welche Strafe mit welchem Zeitmaß dort einfließt, was das neue Zeitmaß eigentlich sein soll, ob die Staatsanwaltschaft sich durchgesetzt hat, ob die Anklage sich durchgesetzt hat oder ob der Richter dann am Ende doch in dem Urteil weit unter dem blieb, all das wissen wir einfach überhaupt nicht. Und das ist natürlich auch genau Absicht, denn das ist wie zu Stalins Zeiten ein Geheimprozess, auf den sich niemand berufen kann, den auch niemand beanstanden kann, auf dem man nicht eine Gegenklage erheben kann. Das heißt also, das bleibt alles im Ungefähren und genau so soll es sein. Das ist die Absicht, die maximale Verunsicherung. Das, was da jetzt geschehen ist, soll eine Machtdemonstration sein. Erstens, wir bestimmen, wie hoch das Strafmaß ist und wir, das heißt das Regime Putin, und wir bestimmen auch, in welcher Art und Weise das Ganze abläuft und in welchem Prozedere das abläuft. Und die machen damit auch klar, diese Vollstrecker dieses Regimes, dass es für die Gegenseite, nämlich die Seite der Angeklagten, einfach keinerlei Rechte gibt. Es ist eine absolute Rechtlosigkeit und das soll damit demonstriert werden und natürlich vor allem in Richtung Opposition demonstriert werden.
Wie hat denn Alexei Nawalny das Urteil aufgefasst?
Er hat es, das was wir sehen können, es gibt ein Foto aus dem Prozess mit einer sehr gefassten Miene entgegengenommen. Er ist in seiner ganzen Körpersprache die ganze Zeit über schon jemand, der nicht nur erduldet und es aushält, sondern der wirklich mit einer sehr aufrechten Haltung, man sieht, dass sein Körper abgezehrt ist, dass er sehr dünn geworden ist, dass er sichtlich gezeichnet ist von den Strapazen dieser Haft, dass er ihm aber seinem Körper wirklich diese ganze Unbill sozusagen entgegenwirft und er versucht, aufrecht zu bleiben, standhaft zu bleiben und dem etwas entgegenzusetzen. Kurzum, da steht ein Kämpfer, der sich nicht kleinkriegen lässt.
Und so ungewiss jetzt ist, was genau passiert, es ist jedenfalls klar, dass er ziemlich lange im Gefängnis bleiben muss. Was heißt denn, außer dass wir wissen, dass er länger drin bleibt, diese neuerliche Strafe, diese neuerliche Verurteilung noch für Nawalny?
Das heißt, dass er wahrscheinlich seine Gesundheit ganz und gar verlieren wird. Denn wenn wir uns das anschauen, er ist ja als ein schwerkranker Mann ins Gefängnis gekommen. Er ist vergiftet worden vom FSB-Geheimdienst. Er lag in der Charité in Berlin, ist über viele Monate behandelt worden, hat eine Genesungszeit hinter sich. Und als er gerade so einigermaßen fit genug war, im Grunde genommen wieder sein normales Leben aufzunehmen, hat er sich ja entschlossen, nach Russland zurückzugehen und dort eben auch den Kampf zu führen. Es gibt wirklich so einen Ehrenkodex unter den Oppositionellen. Nur wenn man tatsächlich in Russland ist, führt man den wahren Kampf gegen das Regime. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Michail Chodorkowski zum Beispiel, der ehemalige reichste Mann Russlands, Unternehmer, jetzt Oppositioneller, der ist ins Ausland gegangen und hat eine ganz andere Auffassung. Er hat die Auffassung, dass man als ein gesunder Mensch im Ausland an Strategien arbeiten kann, sich vorbereiten kann für den Tag X. Aber da gibt es eben unterschiedliche Haltungen. Und Chodorkowski ist der Meinung, in einem russischen Gefängnis kann man gar nichts anderes als seine Gesundheit verlieren.
Ein anderer Oppositioneller, der auch eben in Russland weiterkämpft, ist Wladimir Karamursa, der gerade in den vergangenen Tagen zu der bisher längsten Straflagerhaft verurteilt wurde, nämlich zu 25 Jahren. Also das Urteil wurde bestätigt. Er hatte Berufung eingelegt und das wurde aber jetzt bestätigt vor ein paar Tagen. Das zusammen mit diesen 19 Jahren, wie wir jetzt hören, für Alexei Nawalny. Das zeigt aber schon, also da kann man schon rauslesen, dass die russische Regierung, dass Putin schon Angst hat vor diesen Oppositionellen und deswegen mit solchen drakonischen Strafen reagiert, oder?
Ganz genau, weil diejenigen sind, die sozusagen Putin die Maske vom Gesicht ziehen. Nawalny hat das gemacht mit diesen Enthüllungsgeschichten über die unglaubliche Korruption in Russland. Wirklich von der Kremlspitze bis nach unten in die unteren Beamtenebenen. Dieses gesamte politische System wird durch den Kitt der Korruption zusammengehalten. Und das hat Nawalny auch deutlich gemacht an Enthüllungsgeschichten über die Bereicherung von Putin selbst. Bislang hat es immer andere Personen, unter anderem auch Dmitri Medvedev, das war der ehemalige Präsident, dann Ministerpräsident. Diese Enthüllungsgeschichten über ihn haben immer noch ein Tabu sozusagen eingehalten, nämlich Putin ist unantastbar. Daran hat sich Nawalny nicht gehalten. Er hat dargelegt, wie unendlich reich dieser russische Präsident ist. Und Wladimir Karamursa hat noch etwas anderes gemacht. Er ist die ganze Zeit auch ein wirklich sehr, sehr scharfsinniger, ein sehr kluger Kritiker, der immer wieder auch das politische System, also diese politischen Lügen, diese Propaganda immer wieder enthüllt hat, immer wieder die Dinge beim Namen genannt hat. Und der eine hat auf die eine Weise bezahlt und der andere auf die andere. Am Ende ist es so, beide sind vergiftet worden vom FSB, beide sind kranke Leute. Karamursa kann kaum noch gehen. Er ist gelähmt. Also er ist sicherlich derjenige, ich habe mit seiner Frau vor kurzem in Berlin gesprochen. Sie war hier zu Gesprächen in Berlin und sie hat gesagt, seine Gesundheit ist extrem angeschlagen. Natürlich macht sie sich riesige Sorgen.
Also an solchen Oppositionellen werden Exempel statuiert. Karamursa ist eben ja auch festgenommen worden. Wenige Tage nach dem Überfall hatte er ein Komitee gegen den Krieg gegründet und das war dann quasi das, wo er dann verhaftet wurde. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, in dem dieser Krieg in der Ukraine in eine kritische Phase geht, auch für Russland und wo auch sogar die Angriffe auf Russland zunehmen, wird nochmal verstärkt die Opposition bekämpft. Nach dem 24. Februar waren so, sagt eine Menschenrechtsorganisation, mehr als 15.000 Menschen in Haft genommen worden, weil sie protestiert haben. Das sind jetzt mal so um die Dutzend, mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Wie sieht es überhaupt aus mit der Opposition in Russland im Moment?
Die Opposition ist entweder im Ausland oder aber sie hält sich extrem bedeckt. Und es ist jetzt nicht so, dass es überhaupt keine Opposition mehr im Land gibt. Aber jeder läuft natürlich unendlich hohe Gefahr, durch Aktionen öffentlich auf sich aufmerksam zu machen und so wie Nawalny, so wie Karamursa oder Yashin auch zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt zu werden. Aber das, was wir wissen, ist, weil wir Kontakte zur russischen Opposition haben, das ist, dass diese Aktionen im Untergrund weitergehen. Dass man versucht, Leute außer Landes zu bringen. Dass man versucht, Wehrpflichtigen zu helfen, nicht in die Armee eingezogen zu werden. Dass man versucht, dass man auch ganz genau weiß, wer zum Beispiel Wehrkreisämter, die die Soldaten einberufen, in Brand zu setzen. Dass man versucht, auch Rüstungsbetriebe, Schienen, Eisenbahnanlagen zu sabotieren, zu zerstören. Also es gibt Aktionen, immer noch gemessen an dieser großen Bevölkerung von 140 Millionen Menschen, für meinen Geschmack zu wenig. Aber natürlich ist es für uns von außen auch einfacher, das zu beurteilen. Jedenfalls ist es kreuzgefährlich. Und das spricht, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, das spricht natürlich auch von der Angst des putinschen Regimes. Denn er weiß natürlich genau, dass die Unterstützung nicht wie die Umfragen, die staatlichen Umfragen weismachen wollen, 80% oder 90% beträgt, sondern bestenfalls 30%. Und diese 30% bröckeln in dem Augenblick, wo die Verletzten bzw. die gefallenen Zahlen sehr weit nach oben gehen. Und das sind sie ja auch schon. Also es ist nicht damit zu rechnen, dass Putins Unterstützung für den Krieg wächst, sondern im Gegenteil, er muss damit rechnen, dass sie deutlich sinkt.
Vielen Dank, Sabine Adler, über das neue Urteil für Alexei Nawalny und über die Lage der Opposition in Russland überhaupt. Danke. Ein Dozent an der Berliner Humboldt-Universität soll mutmaßlich jahrzehntelang Studentinnen gefragt haben, ob sie sich für ihn ausziehen, soll sie aufgefordert haben, dass sie ihren Hausarbeiten oder Bewerbungsunterlagen aussagekräftige Nacktfotos beilegen sollen oder er soll sie blond und dumm genannt haben. Im Laufe der Jahre sollen sich auch immer wieder Studierende bei den Frauenbeauftragten, aber auch beim Universitätspräsidenten über diese verbalen Übergriffe beschwert haben. Und seit Mai durfte dieser Dozent Gespräche mit Studentinnen nur noch online und im Beisein der Frauenbeauftragten führen. Und gestern wurde der Dozent von der Humboldt-Uni freigestellt. Ich habe vor der Sendung über solche und ähnliche Fälle und das Problem im Allgemeinen mit Heike Pantelmann gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin des Margherita von Brentano-Zentrums, das sich allgemein mit Geschlechterforschung beschäftigt, aber auch seit 2019 speziell den Themenschwerpunkt auf das Thema der sexualisierten Belästigung, Diskriminierung und Gewalt im Hochschulkontext gelegt hat. Danke, dass Sie hergekommen sind, Frau Pantelmann.
Gerne.
Also ich habe ja solche Beispiele jetzt genannt, extra auch, also eigentlich ist es vielleicht nicht so cool, das nochmal zu nennen, aber damit man so einordnen kann, in welche Richtung dieser Mann da geredet hat. Wo ist denn da der Unterschied zur Beleidigung?
Also ich bin keine Juristin, insofern habe ich da keine Expertise, aber es ist eben ganz klar, dass es eben bei sexualisierter Gewalt, verbaler sexualisierter Gewalt, um sexualisierte Anspielungen geht. Also es wird sozusagen auf Körperlichkeit, Sexualität in irgendeiner Form angespielt und das müsste aus meiner Sicht wahrscheinlich bei der Beleidigung nicht zwangsläufig der Fall sein.
Mhm. Was würde dem Dozenten denn drohen, wenn sich die Vorwürfe gegen ihn bewahrheiten?
Also das kann ich auch nicht sagen. Wie gesagt, ich bin keine Juristin, aber ich würde vermuten, dass die Universität Konsequenzen ziehen müsste. Und das hieße entweder, also er ist ja kein Professor, also er ist nicht verbeamtet, vermute ich mal. Also er ist dauerhaft wissenschaftlicher Mitarbeiter und als solcher eben in einem anderen Status. Und normalerweise ist es so, das sehen auch die Richtlinien von Hochschulen häufig vor, die HU hat ja auch eine gegen sexualisierte Gewalt, dass es eben auch zur Entlassung kommen kann. Und da muss man eben sehen, wie der Fall gelagert ist, was eben die Hochschule auch entscheidet.
Leider war das ja früher normal, dass Lehrkräfte und andere Männer so verbal entgleisen, Frauen gegenüber. Aber ich hätte nicht gedacht, dass jemand noch nach der Jahrtausendwende so lange damit durchkommt. Eine Studie des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften vom November sagt aber, dass ein Drittel der Studierenden oder MitarbeiterInnen an Hochschulen sexuelle Belästigung erlebt haben. Wie erklären Sie sich das?
Also ich würde sagen, das ist immer noch absolut normal. Das hat sich mit der Jahrtausendwende überhaupt nicht verändert. Und ich glaube, das ist auch ein Teil oder ein Aspekt des Problems. Es ist eben so, dass wir als Gesellschaft in einem großen Ausmaß tolerieren, dass solche verbalen Entgleisungen jeden Tag immer wieder gesagt werden. Und dass den Personen, die sich dann beschweren, gesagt wird, stell dich nicht so an, du musst mal ein bisschen humorvoll sein, so schlimm ist es doch nicht, ach, das war doch nur ein Witz, so sind Männer eben. All diese Sprüche, die diese verbalisierte Gewalt, sexualisierte Gewalt normalisiert. Und wenn wir sozusagen das als gesellschaftlichen Kontext haben, wie soll das dann an einer Hochschule anders laufen? Natürlich werden diese Einstellungen ja mitgenommen in die Hochschule. Und wenn sich da Studentinnen seit 1997 beschweren, dann wird es sicherlich auch viele Leute an der Hochschule gegeben haben, die gesagt haben, ach naja, es ist jetzt nicht so schlimm.
Und sagen Sie jetzt nochmal für Dove, was ist das Problem daran, wenn auch verbale sexualisierte Übergriffe normalisiert werden? Was hat das dann für Konsequenzen in der Gesellschaft, die wir nicht wollen können?
Na, man muss sich das so vorstellen, also es ist sozusagen ein Kontinuum, also eine Linie mit zwei Enden und an dem einen Ende sind die ganz brutalen, körperlich gewaltvollen, sexualisierten Übergriffe, also Vergewaltigung und Femizid. Auf der anderen Seite dieser Linie sind Anzüglichkeiten, Sexismen, Sprüche, sogenannte Witzchen, ja, und alle sind sich natürlich darüber einig, dass Vergewaltigung und Femizid fürchterlich sind. Aber niemand stellt diesen Zusammenhang her, den es aber gibt. Und wir können aber diese extremen Auswüchse nicht adressieren, wenn wir nicht auch die andere Seite, also diese scheinbar nicht so schlimmen Fälle verbalisierter Gewalt ernst nehmen und adressieren.
Weil wenn man diese ersten Schritte, weil man quasi diesen ersten Respekt nicht hat, es leichter ist, dass immer schwerwiegendere Taten folgen können.
Genau.
Wie können denn Betroffene besser geschützt werden oder Täter auch einfach eher gestellt werden? Das ist ja jetzt in diesem Fall gerade das Problem, dass das einfach die ganze Zeit weiterging. Es gab Schutzkonzepte, Frauenbeauftragte, es gab sogar irgendwie seit Mai eben, dass er nicht mehr alleine den Kontakt haben durfte. Aber warum reicht das nicht? Was muss da passieren?
Also ich glaube, ich würde den Begriff Schutzkonzept nicht für das verwenden, was jetzt an der HU passiert ist, also dass die Frauenbeauftragte involviert ist. Ich glaube, ein Schutzkonzept ist viel umfassender und dass die Frauenbeauftragte jetzt da bei Sprechstunden dabei sein soll, das ist aus meiner Sicht eine Notfallmaßnahme. Also das ist ja die dezentrale Frauenbeauftragte, nicht die zentrale und ich vermute, dass sie
sich nicht... Was ist der Unterschied zwischen der zentralen und dezentralen?
Also das ist die an einem Fachbereich, die dezentrale und dann gibt es noch für die ganze Universität eine. Und die dezentrale Frauenbeauftragte wusste sich wahrscheinlich nicht mehr anders zu helfen und hatte immerhin den Wunsch, irgendwie den betroffenen Studentinnen zu helfen. Aber es ist natürlich keine Maßnahme, die irgendwie nachhaltig Wirkung zeigt, weil letztlich manifestiert sie ja auch nur, dass es okay ist, was er da macht.
Dass er einfach weitermachen kann und dann sitzt halt noch jemand daneben und dann macht es halt nicht, wenn diese Person daneben sitzt, sondern wann anders. Aber was könnte denn dann, was müsste denn sonst passieren?
Also in diesem speziellen Fall würde ich sagen, wenn das seit 1997 bekannt ist, dann ist ein ganz großes Problem, dass eben nichts passiert ist so lange. Und das hat natürlich Konsequenzen für diejenigen, die betroffen sind. Die vertrauen natürlich der Institution dann nicht mehr. Ja, warum sollte man der Institution vertrauen? Warum soll man sich an irgendwen wenden, an die Frauenbeauftragte oder wen auch immer, wenn alle doch wissen, dass es schon ganz lange so ist und dass aber dennoch nichts passiert. Das ist ja eigentlich ein Signal, es ist uns total egal, was mit den Studentinnen passiert. Und das ist natürlich problematisch. Also aus meiner Sicht müssten Hochschulen und auch andere Organisationen viel schneller reagieren bei diesen Vorwürfen.
Vielen Dank, Frau Pantelmann, für den Besuch.
Gerne.
Fazit.
Viele nannten es einfach nur das Haus des Verrückten.
Ein Haus, in dem man nicht genau weiß, bin ich schon drin oder noch draußen?
Wie ein zerklüftetes Gebirge.
Wir sind hier sehr gerne.
Wohnen in Ikonen.
Jedes, wirklich jedes Haus in jedem Dorf, in jeder Stadt ist eine Idee, ist die materialisierte Vorstellung davon, wie Menschen leben wollen, sollen, wie eine Gesellschaft sich organisiert. Und wir graben in unserer Serie Wohnen in Ikonen die Ideen hinter den vielleicht mittlerweile vermoosten Fassaden, den denkmalgeschützten Kolonien oder heute in dieser Folge den roten Klinkern aus. Magdalena Neubig war in Hamburg.
Wenn mich jemand fragt, wo ich wohne, dann würde ich nicht sagen, ich wohne in Winterhude, sondern ich wohne in der Jahresstadt. Also es ist doch mal sozusagen ein eigenes Viertel im Stadtteil.
Jan Siegel, seine Frau Alexandra und ab und zu auch noch ihre Tochter Luzi wohnen in der Hamburger Jahresstadt. Während Winterhude eigentlich vor allem für große Villen bekannt ist, ist die Jahresstadt eine in sich geschlossene Siedlung aus schlichten Klinkerbauten.
Typisch Hamburg, ne?
Meint Alexandra Haaressiegel. Seit mehr als 21 Jahren wohnt die kleine Familie schon hier.
Wir haben vorher in Barmbek gewohnt und dann bin ich schwanger gewesen und wir brauchten eine größere Wohnung und dann haben wir die hier gekriegt.
Die Hamburger Jahrestadt wurde Ende der 20er Jahre als Teil eines sozialen Wohnungsbauprogramms entworfen. Vor allem Arbeiterfamilien sollten hier ein preiswertes, modernes Zuhause finden. Mit Bad in jeder Wohnung und Balkonen, mit Warmwasseranschlüssen und Zentralheizung. Geplant wurde die Jahrestadt vom damaligen Oberbaudirektor Fritz Schumacher, der für seine Vorliebe für Klinkersteine bekannt ist. Jan Siegel.
Die einzelnen Bauten hier sind ja dann von verschiedenen Architekten entworfen worden, die aber entsprechend gewisser Rahmenvorgaben ja diese Entwürfe dann erstellt haben.
Zu diesen Rahmenvorgaben gehörten: Alle Wohnblöcke haben Flachdächer, weiße Fensterrahmen, Klinkerfassaden. Mal aus hellroten Backsteinen, mal aus dunkelroten, mal aus blaustichigen.
Wir haben das auch öfter schon von Leuten gehört, die jetzt nicht aus Hamburg oder aus Norddeutschland sind, dass die sagen, oh, das ist ja so finster und dieser rote Klinker. Aber ich glaube, wenn man jetzt so hier erstmal hier groß wird, ist das so was, was vielleicht auch so ein bisschen identitätsstiftend sogar fast schon ist. Dann, ne?
Nach ihrer Fertigstellung in den 30er Jahren wurden die Häuser der Jahrestadt mitunter als Bonzenburgen bezeichnet, weil sich die Mieten dort vor allem besser verdienende Facharbeiter und Angestellte leisten konnten. Heute gehören viele der Wohnungen zur Schiffszimmerergenossenschaft. Auch die von Jan, Alexandra und Luzi Siegel. Zu dritt wohnen sie auf 75 Quadratmeter. Ihre Wohnung ist leicht verwinkelt, aber hell durchleuchtet, sobald die Sonne scheint. Es gibt einen kleinen Balkon und im Bad hängen moosgrüne Retrofliesen an der Wand. Vor den Siegels hat Heinz Gärtner dort gewohnt. Ein Urgestein der Hamburger SPD. Bei ihrem Einzug hatten die Siegels im Keller noch seine Bananenkartons voller alter SPD-Parteimagazine gefunden. Und auch weiterhin bringt der Altbau so seine Besonderheiten mit sich, sagt Jan Siegel.
So einen Schrank aufzuhängen, das ist halt ein Staatsakt, ne? Man muss das alles eingipsen und mit 5 Schrauben nochmal extra sichern und so. Also das ist nicht so ohne.
Die Siegels wohnen sehr gerne in der Jahrestadt. Alexandra Haaressiegel mag vor allem, dass es dort ruhig ist. Dabei ist man nah an der Hamburger Innenstadt.
Also die Jahrestadt ist insofern ein besonderer Ort, weil man hier von der Stadt nicht viel merkt. Gerade unser großer Hof, das ist eher wie so ein Dorf. Also als Luzi klein war, dann wusste ich, die konnte ich rausschicken. Jeder wusste, wer das war. Und wenn irgendwas komisch gewesen wäre, dann hätte sich jemand schon eingemischt.
Außerdem organisieren die Mietervertreter der Genossenschaft immer wieder Veranstaltungen für die Bewohner der Jahrestadt, erzählt Jan Siegel.
Sommerfeste, Laternenumzug, Adventskaffee trinken und solche Geschichten.
Zelten im Hof.
Zelten im Hof. Ja, das ist für die Kinder am letzten Tag des Schuljahres sozusagen vor den Sommerferien. Ist dann traditionell über Zelten im Hof mit Lagerfeuer und Stockbrot.
Alle Gebäudeblöcke der Jahrestadt sind um offene, begrünte Innenhöfe herumgebaut. Vom Küchenfenster der Siegels aus schaut man auf ein aufgespanntes Volleyballnetz und einen Sandkasten. In der Mitte des Hofs steht außerdem noch das alte Waschhaus. Früher haben hier Angestellte für die Bewohner die Wäsche gewaschen und gebügelt. Heute stehen 2 große Industriewaschmaschinen in dem gefliesten Raum. Wegen der besonderen Akustik haben sie hier außerdem regelmäßig Waschküchenkonzerte veranstaltet, erzählt Tochter Luzi.
Ja, da sind hier die Nachbarn so zusammengekommen. Es gab Kaffee und Kuchen und wer wollte, konnte halt musikalisch sozusagen was zu dem Konzert beitragen.
An den Ecken der Klinkerhäuser sind im Erdgeschoss jeweils kleinere Räume für Gewerbeflächen. Ganz früher waren da zum Beispiel 2 Milchläden. Anstelle des alten Fischgeschäfts gibt es heute ein kleines Atelier. Jan Siegel zeigt ins Schaufenster.
Die haben noch so einen Keller, da kann man so eine Bodenklappe aufmachen. Und das war früher der Eiskeller, wo dann die Fische gelagert worden sind. Also das ist heute das Lager von dem Laden. Das sind halt auch so alte Restbestände.
Nahezu die ganze Jahrestadt steht inzwischen unter Denkmalschutz. Und das zu Recht, findet Familie Siegel. Denn in ihren Augen ist die Jahrestadt eine Ikone.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Riedel.
Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Staats- und Stadttheater während der Sommerferien geschlossen. Im Deutschlandfunk Kultur hat Hamburgs Kultursenator Carsten Broster dazu Stellung genommen. Er ist gleichzeitig Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Broster sagte, er glaube, die Diskussion sei ein wenig aufgebauscht. Man habe Häuser, die das ganze Jahr über auch an Feiertagen spielten und irgendwann schließen müssten, damit alle Urlaub nehmen könnten. Der Sommer sei außerdem eine Zeit, in der viele Leute nicht ins Theater wollten. Broster widersprach auch der Auffassung, dass gerade im Sommer viele Touristen ins Theater gehen wollten.
Wir müssen uns, glaube ich, schon fragen, ob die erste Aufgabe der Theater in einer Stadtgesellschaft diejenige ist, für Touristen nach außen attraktiv zu sein, oder ob die erste Aufgabe nicht diejenige ist, für eine Stadtgesellschaft, für eine regionale Gesellschaft ein kulturelles Angebot vorzuhalten und Verständigungs- und kulturelle Erlebnismöglichkeiten für die Bevölkerung der Stadt zu schaffen. Ich glaube, es geht tatsächlich viel mehr um Letzteres, und insofern ist die Aufgabe der Öffnung und die Aufgabe auch des Ansprechens neuer Zielgruppen für mich nicht in erster Linie das Ansprechen von Touristinnen und Touristen, die in die Stadt kommen, sondern das Ansprechen von denjenigen Bevölkerungsgruppen in unserer Gesellschaft und Stadtgesellschaften, die wir momentan noch nicht erreichen.
Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Carsten Broster. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz reagiert auf die Bedrohung von Kulturgütern durch Katastrophen mit einem Projekt zu ganzheitlichem Risikomanagement. Das Rathgen-Forschungslabor analysiert dazu Gefahren, etwa im Zusammenhang mit dem Klimawandel wie Flut und Unwetter, aber auch durch andere Risiken wie Brand, Diebstahl und Vandalismus, Konflikt und Terror. Die Starkregenereignisse der vergangenen Woche mit Überflutungen und Wassereinbrüchen hätten gezeigt, wie wichtig das sei, sagte der Direktor des Forschungslabors Stefan Simon. Nach Angaben der Stiftung sollen auch andere Kulturinstitutionen von Erkenntnissen aus dem Projekt profitieren können. Im Alter von 83 Jahren ist der amerikanische Schauspieler Mark Margolis gestorben. Das teilte sein Sohn Morgan mit. Margolis war unter anderem aus den Serien Breaking Bad und Better Call Saul bekannt. Dort glänzte er in der Rolle des ehemaligen Drogenbosses Hector Salamanca. Margolis lernte sein Handwerk in verschiedenen Schauspielschulen in New York und begann seine Karriere auf Theaterbühnen. Seinen Durchbruch beim Film hatte er 1983 in Brian De Palmas Gangsterfilm Scarface. Regisseur Darren Aronofsky holt ihn unter anderem für Black Swan, The Wrestler oder The Fountain vor die Kamera.
In Hollywood geht gerade nicht viel, weil sich die einen, die sich die Geschichten ausdenken, seit fast 100 Tagen streiken und die anderen, die ihre Geschichten spielen und darstellen, streiken seit Mitte Juli. Autorinnen und Schauspieler fordern einen Mindestlohn, einen Anteil an den Gewinnen aus der Streaming-Vermarktung und auch Regeln für die Nutzung von künstlicher Intelligenz, die ja sowohl die Geschichten der Drehbuchautoren als auch das Aussehen, die Stimme und die Bewegungen der DarstellerInnen selbst generieren können. Und das viel billiger. Die Filmstudios haben heute die Drehbuchautoren zum Gespräch geladen und darüber spreche ich jetzt live mit unserer Korrespondentin in L.A., mit Katharina Wilhelm. Fangen wir erstmal hinten ran an. Was hat der Streik denn bis jetzt für Auswirkungen gehabt? Also wie groß war der Hebel für diesen Gesprächstermin?
Ja, diesen Streik hat man tatsächlich ab Tag 1 gemerkt, denn seit Anfang Mai gab es ja jetzt zum Beispiel direkt keine Late-Night-Shows mehr in den USA. Die Witze werden ja auch von den Autoren geschrieben, nicht unbedingt nur von den Moderatoren. Also da blieb tatsächlich das Licht aus. Viele Produktionen von Filmen und auch von Serien mussten gestoppt werden, weil die Skripte zum Beispiel noch nicht fertig waren. Oder Serien, die eben noch in der Produktion oder am Anfang waren, die mussten überhaupt aufgeschoben werden. Wie zum Beispiel Stranger Things. Das ist ja eine sehr beliebte Serie, die gehört dazu. Und seitdem die Schauspieler dann auch noch bei dem Streik mitmachen, also seit Mitte Juli, sind die Auswirkungen noch mal größer. Klar, weil eben selbst fertig geschriebene Shows oder Filme jetzt nicht mehr gedreht werden können. Und also die Auswirkungen, kann man sagen, sind schon enorm. Der Hebel ist eigentlich relativ groß. Und eigentlich sagt man auch immer, die Studios kostet dieser Streik einige Millionen US-Dollar am Tag.
Und was ist dann also rausgekommen bei diesen Gesprächen heute?
Bis jetzt wissen wir das noch nicht ganz genau, denn momentan muss man sagen, Ortszeit hier in Los Angeles ist 2:30 am Nachmittag. Wir haben noch keine Information darüber, wie lange diese Gespräche eigentlich dauern. Was ich eigentlich schon vorausschicken kann, ich glaube nicht, dass da heute der ganz große Durchbruch kommt, also dass man mit einem fertig unterschriebenen Vertrag jetzt alle Probleme gelöst hat. Dafür sind es zu viele Probleme, eben die Bezahlung, die sehr unterschiedliche, die Gewinnbeteiligung, die man haben möchte, das ganz große Thema künstliche Intelligenz, also es sind unglaublich viele Baustellen. Und der Entertainment-Reporter Alex Veprin, der hat das eigentlich ganz schön zusammengefasst. Er glaubt nämlich, das sind eher so kleine Schritte, Baby-Steps.
It's going to be Baby-Steps. This is going to be the first meeting. They're going to lay the ground rules. They're going to begin the process of returning to the table.
Genau, also es geht hier wahrscheinlich eher darum, dass man sich überhaupt wieder annähert, dass man überhaupt wieder Hallo zueinander sagt und dass man sich dann wieder an den Tisch zusammensetzt. Und um es vielleicht nochmal ganz klar zu sagen, die Konfliktparteien, Da war 3 Monate Eiszeit. Eric Haywood zum Beispiel, mit dem habe ich immer mal wieder gesprochen. Das ist der Chefverhandler der Gewerkschaft. Vor 3 Tagen hat er bei einer Kundgebung noch gesagt, er dachte, die Studios seien erwachsene und vernünftige Personen, mit denen man reden könne.
I assumed that we were going to be negotiating with mature professional adults. We said, if you guys make money and everybody will be happy. And none of that worked. And I realized that the reason why it didn't work is that the only thing these motherfuckers respect is power.
Ja, und da sieht man tatsächlich auch schon, die Emotionen sind relativ hoch. Der sagt eben, die reagieren eigentlich nur auf Machtdemonstrationen. Das haben die natürlich gezeigt mit 3 Monaten, in denen sie Hollywood quasi lahmgelegt haben. Aber man sieht eben, da ist sehr, sehr viel Wut auch bei den Parteien vorhanden.
Also seit 3 Monaten streiken die Drehbuchautoren und gehen dann zu solchen Kundgebungen. Aber was machen sie denn sonst eigentlich den Rest der Zeit? Schreiben sie für die Schublade oder gar nicht?
Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, die integrieren quasi die Streiks jetzt in ihren Alltag. Das ist, als würde man arbeiten gehen. Montag zum Beispiel geht man streiken, am Dienstag vielleicht ins Fitnessstudio und am Mittwoch dann wieder vor das nächste Studio. Hier in L.A. werden ja zum Teil bis zu 10 Studios bestreikt. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Und das ist tatsächlich etwas, was sie machen. Denn es gehört auch tatsächlich zu den Streikregeln. Die Gewerkschaft sagt, wenn du jetzt arbeitest und mit Studios verhandelst und etwas verkaufst, dann fliegst du aus der Gewerkschaft. Also die nehmen das sehr, sehr ernst. Ich weiß natürlich, hinter den Kulissen, einige Autoren sagen, klar, ich schreibe vielleicht was für mich, eine Geschichte, die ich irgendwann mal verkaufen will. Und man bleibt natürlich als kreativer Mensch nicht immer untätig. Aber de facto ist es so, sie dürfen nicht arbeiten gehen und müssen natürlich auch schauen, wo sie finanziell bleiben. Denn 3 Monate, das ist natürlich auch eine lange Zeit. Und wer nicht gut Geld zurückgelegt hat, der muss tatsächlich jetzt eben gerade mal schauen, wo das Geld herkommt für die Miete und das Essen. Und nicht selten ist es so, dass Menschen dann nochmal einen anderen Job annehmen müssen.
Gibt's denn da sowas? Also ich meine, in Deutschland gibt's ja Streikgeld auch für Menschen, die streiken. Wie sind denn da die Unions für die Schauspieler und die Autoren in den USA organisiert?
Also es gibt auch so sogenannte Fonds, auf die man dann zugreifen kann. Die haben tatsächlich die Gewerkschaften und da kann man auch hinspenden. Also man muss halt sagen, bei den Schauspielern ist die Unterstützung offensichtlich derzeit noch viel größer. Da hat man auch sehr große Namen mit sehr viel Ressourcen, sehr viel Geld dahinter. Da weiß man, dass viele namhafte Schauspieler viel Geld gespendet haben, mehrere Millionen Dollar tatsächlich an diese Fonds. Aber die Möglichkeit gibt es tatsächlich für beide Lager, für die Drehbuchautoren, für die Schauspieler, dass sie sich bewerben können quasi und so ein bisschen Hilfsgeld, Streikgeld bekommen können. Aber ansonsten ist es natürlich in einem nicht gerade Sozialstaat wie den USA schwieriger, sich da über Wasser zu halten. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, ich meine, wir haben das ja auch in der Pandemie gelernt. Wenn manche Gewerke streiken, heißt es nicht, dass das nicht auch Auswirkungen auf die anderen hat. Also wenn gerade nicht gedreht wird, weil die Schauspieler nicht kommen und auch weil die Autoren nichts Neues geliefert haben, dann betrifft das ja auch Kamera und Lichtleute, Maske, Kostüm, Schnitt. Was hört man denn von denen?
Ja, für die ist es natürlich ein großes Problem und es ist ja noch viel größer. Es gibt auch natürlich die Kameraverleihe, die Castingagenturen, alle die haben auch teilweise nichts zu tun. Also es ist sehr, sehr schwierig für die. Und man muss auch sagen, in der Pandemie gab es zumindest auch in den USA Hilfen vom Staat. Es gab irgendwelche Hilfskredite, die man sich dann holen konnte. Das gibt es alles derzeit nicht, also vor allem für die anderen Gewerke. Und die haben natürlich auch alle große Probleme und ein großes Interesse daran, dass alle Streikparteien wieder an den Tisch kommen. Denn alle möchten natürlich jetzt weiter und auch schnell weiterarbeiten.
Und wenn die Writers Guild, also die Drehbuchgewerkschaft, einen Deal erreicht, heißt das denn auch für die Schauspielerinnen, die sich später angeschlossen haben, dass die dann da mitziehen? Oder wie könnte so eine Taktik aussehen?
Also das ist schon so. Fran Drescher, die Präsidentin der SAG-AFTRA, also der Schauspielergewerkschaft, hat immer gesagt, wenn es einen Deal gibt für die Drehbuchautoren, dann hilft uns das. Dann können wir nämlich die Studios unter Druck setzen und sagen, wir wollen einen ähnlichen Deal. Die beiden Gewerkschaften haben immer wieder betont, dass man sehr solidarisch miteinander ist, dass sie ganz ähnliche Ziele verfolgen, also dass man sich auch nicht gegeneinander ausspielen möchte. Und das heißt eigentlich, wenn die Drehbuchautoren quasi so ein paar Schritte vorausgehen und bestimmte Dinge aushandeln, dann erhofft man sich natürlich, dass die Schauspieler davon profitieren, das ist ganz klar. Und dass es dann auch vielleicht zu einem schnelleren Abschluss kommen könnte. Und deswegen ist es natürlich spannend, was jetzt dabei rauskommt bei diesen Verhandlungen. Wie gesagt, möglicherweise dauern die noch an und mal schauen, wie schnell wir dann auch erfahren, ob es irgendwas Nennenswertes aus diesen Gesprächen gibt.
Und sonst, wie lange kann denn so ein Schauspieler- und Drehbuchautorinnenstreik weitergehen?
Das ist eine hervorragende Frage und ich habe die eigentlich auch jedem gestellt, der, dem ich da über den Weg gelaufen bin, der mitstreikt. Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Also es gibt viele, die sagen, wir glauben, dass dieser Streik bis Ende des Jahres gehen wird, weil die Fronten halt extrem verhärtet sind, weil es da auch wirklich viel sehr unterschiedliche Informationen auf beiden Seiten gibt und die Gewerkschaften auch sagen, die Studios versuchen uns hier auch moralisch zunichte zu machen. Also es ist auch wirklich so ein moralischer Kampf untereinander, auch um Deutungshoheiten. Ich bin mir unsicher, ich glaube, bis mindestens Ende September wird das Ganze wohl gehen und dann muss man eben schauen, ob es nennenswerte Ergebnisse gibt, aber gut möglich, dass wir noch ein paar Monate mehr über diesen Streik reden werden.
Und in der Zeit die alten Videokassetten und DVDs vielleicht nicht wegschmeißen, weil wer weiß, ob die Streaming-Anbieter dann mit Neuem kommen. Vielen Dank, Katharina Wilhelm nach L.A. Über den Streik der Drehbuchautoren und der Gewerkschaften. Heute haben sie mit den Studios gesprochen. Die Gespräche sind wahrscheinlich noch nicht zu Ende, sonst hätten wir schon was gehört. Danke. Kunst braucht Platz und die gibt das Kulturquartier Silent Green KünstlerInnen schon länger. Das umgebaute Krematorium vermietet an Plattenfirmen, Archive und Förderinitiativen und jetzt machen die Silent Green Macher noch mehr Platz in Brandenburg und haben dort im Dörfchen Kirchmöser einen Ort mit ganz wechselhafter Geschichte gefunden, in dem diesen Sommer 9 Galerien zeitgenössische Arbeiten ausstellen. Am Seegarten 1 und 2 ist die Adresse, die früher schon eine Schießpulverfabrik, die Reichsbahn oder der Roten Armee gehört hatte. Simone Reber ist dort gewesen.
Die Klanginstallation von Jan-Stefan Werner liegt als ein schwarzes Quadrat aus Lautsprechern mitten im großen Saal, der einst das Offizierscasino, dann den Club der Eisenbahner beherbergte. Ein Theaterraum mit Bühne, Parkettboden und fantastischer Akustik. Jörg Heidmann, einer der Initiatoren des Projektes am Seegarten in Kirchmöser, kommt schnell ins Schwärmen.
Der Ort ist für uns was ganz Zauberhaftes, weil er hat was ganz Seltenes. Er hat eine urbane Gebäudestruktur. Es war das letzte große Bauprojekt vom Deutschen Kaiser in den Jahren 1915, 1916. Es war eine Pulverfabrik im Ersten Weltkrieg und deshalb wurde das hier im Moor, daher auch der Name Kirchmöser, also kommt vom Moor, großflächig gebaut, dass nicht alles gleichzeitig in die Luft fliegt.
Der Projektentwickler Jörg Heidmann, die Filmemacherin Bettina Ellerkamp und der Galerist Patrick Ebensperger haben schon in Berlin gemeinsam das ehemalige Krematorium Wedding zum Kunststandort Silent Green umgewandelt. Jetzt sollen in Kirchmöser bezahlbare Atelierräume entstehen.
Oder hier, wo wir jetzt drinstehen, in dieser ehemaligen großen Versammlungsstätte, dass das eine Probebühne sein kann, wo eine Tanzkompanie, eine Theaterkompanie mit 30 Leuten hier hinkommen können. Die können hier im Haus auch schlafen. Die hätten dann hier einen großen, konzentrierten Ort. Und wem der Himmel auf den Kopf fällt, der kann halt in 50 Minuten auch wieder in Berlin sein.
Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Pulverfabrik neben dem Theater war später lange Zeit das Krankenhaus von Kirchmöser. Die Beschriftungen zu den einstigen Patientenzimmern oder Röntgenräumen sind noch an den Türen zu lesen. Hier hat der Galerist Patrick Ebensperger befreundete Galerien eingeladen. In professionellem Wetteifer entstand eine intensive Ausstellung, die sich mit der gespenstischen Vergangenheit des Ortes auseinandersetzt. Eine Art Geisteraustreibung.
Es gibt einen inneren roten Faden. Ich würde jetzt sagen, der wird durch das Gebäude an sich vorgegeben, aber auch durch den Zustand des Gebäudes. Wir befinden uns ja im Zustand vor Renovierung. Das heißt, die Räumlichkeiten sind völlig roh und unbeeinflusst. Und die Kunst wurde schon auch danach ausgesucht, wie sie dann in den einzelnen Räumen harmoniert und zur Geltung kommt.
Chamäleonartig heftet sich die Malerei von Navid Nur an die Wand und nimmt vollkommen die Farbe des verwitterten Putzes an. Gegenwart und Vergangenheit lassen sich nur voneinander trennen, wenn man genau hinschaut. Die Kunst reagiert provozierend scharf und spitz auf den Genius Loki. Sie rührt an Schmerz und Angst und macht dabei hellwach. Schaukel heißt die Arbeit von Heiner Franzen. Der Künstler hat das historische Bild von einem fixierten Patienten in der Elektroschocktherapie zu zwei Videoloops montiert, die im Rhythmus der Stromschläge schaukeln. Folter oder Heilungsmethode, das bleibt hier offen. Bei der tschechischen Künstlerin Eva Kotschakova sind es die autoritären Erziehungsmethoden der Vergangenheit, die bis heute nachwirken. In ihrer Serie mit großformatigen Schwarz-Weiß-Fotos werden Kinder mit einer krummen Heckenschere zurechtgestutzt. Und Katinka Bock zerschneidet mit einer rostigen Sense die Luft. Dazwischen sind viele Pointen versteckt. Die subversiven Typewritings von Rudolf Rehfeld hängen auf bunten Graffiti. In einer Ecke hat Petrit Halilei Daunen aufgetürmt, eine Hommage an die glitzernden Bonbonberge von Felix González Torres. Man muss diese Bezüge nicht kennen. Der untergründige Witz der Arbeiten wirkt auf emotionaler Ebene und fügt sich im Zusammenspiel zu einer stringenten Erzählung von Gefährdung und Zugewandtheit. Die Vision von Jörg Heidmann reicht aber noch weiter. Er hat die Hoffnung,
dass wenn wir hier anfangen, das so ein bisschen auch im positiven Sinne den ganzen Ort noch infizieren kann, dass sich hier jetzt mal ganz weit gegriffen im besten Falle sowas wie Black Mountain College entstehen kann oder sonst was, dass sich hier wieder Sachen zusammenfügen, die in Berlin nicht zusammenzufügen sind, aufgrund der räumlichen Distanz.
No thing, nothing.
No thing, nothing, raunt die Stimme in dem dunklen Raum von Jens Pechow. Dabei verschwindet ein Lichtkegel und beginnt wieder zu leuchten. Für Patrick Ebensperger ein Symbol.
Es war eine eindeutige Referenz zum Öffnen des Gebäudes, jetzt nicht nur für die Öffentlichkeit, fürs Publikum, sondern auch tatsächlich dadurch, dass wieder Licht in das Gebäude kommt. Da war das unserer Meinung nach die perfekte Arbeit dafür.
Kein Nichts, kein Ding, sondern eine Idee hat jetzt schon den Ort am Seegarten verwandelt. Das ist die ganze Kunst.
Simone Reber über die Ausstellung mit Kunst der Gegenwart am Seegarten 1 und 2 in Kirchenmöser. Die läuft bis zum 17. September, immer samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Und dorthin in dieses Dorf in Brandenburg an der Havel kann man fahren, zum Beispiel von Berlin Zoologischen Garten mit einem Regionalexpress. Und damit die Fazitausgabe von heute rund ist, jetzt noch der Blick nach morgen und was in den Zeitungen steht. Das hat Klaus Bukatzki ausgewertet.
Denk ich an Deutschland auf dem Platz. Herrscht tiefste Nacht, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Wir bringen's nirgends weiter als ins Frühe aus. Fliegen raus. So Albert Ostermeier in seinem Gedicht zum WM-Aus der deutschen Fußballerinnen. Es gibt aber noch andere Katastrophen. Auf der Fremantle Highway geriet vermutlich die Batterie eines Elektroautos in Brand, steht in der Tageszeitung Taz über das Autotransportschiff, das uns in den letzten Tagen fast so in Atem gehalten hat wie unsere Frauen bei der Fußballweltmeisterschaft. Tagelang war die Sorge ob der giftigen, schwer zu löschenden Fracht groß. Mittlerweile scheint das Feuer unter Kontrolle. Die Weltschifffahrtsorganisation will den Transport von E-Autos nun allerdings strenger regulieren, schreibt Julia Hubernagel. Dabei befinden sich die wirklich großen Probleme in der Tiefe. Auf dem Meeresgrund liegen ca. 8000 Schiffswracks. Über 6000 davon sind Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg, immer noch mit Öl befüllt. Seit 80 Jahren rosten die Wracks quasi unsichtbar vor sich hin. Und wenn ihre Tanks irgendwann nicht mehr dicht halten, welche Umweltkatastrophe kommt dann auf die Meere zu? Ich bin auch für den Frieden, führt uns die Neue Zürcher Zeitung zum Krieg unserer Tage. Aber wenn es nicht ihr Land ist, das angegriffen wird, oder wenn sie nicht in der Nähe sind, ist es sehr einfach zu sagen, oh, vielleicht sollten die Ukrainer aufgeben. Und dann? Hört dann alles auf? Ich wäre mir dann nicht so sicher. Das sagt im Interview der rumänische Filmemacher Radu Jude, dessen Land an die Ukraine grenzt. Ist man besorgt, dass der Krieg auf Rumänien übergreifen könnte? Fragt die Neue Zürcher. Am Anfang war die Angst größer, erzählt Radu Jude. Nach einer Weile gewöhnt man sich an alles. Man lebt sein Leben. Das ist das Tragische daran. Man richtet sich ein. Vor dem Krieg war ich ein wenig naiv. Ich war gegen mehr Militärausgaben. Jetzt bin ich froh, dass Rumänien der NATO angehört. Ich weiß nicht, wie groß die Sorge wäre ohne den Schutzschirm der NATO. Wird es die NATO in 80 Jahren noch geben, so lange wie es her ist, dass alte Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg auf unseren Meeresböden rosten? Und wie leben dann kommende Generationen mit der künstlichen Intelligenz? Wenn die KI wirklich so viel schlauer ist als der Mensch, werden unsere Nachkommen dann ihre Sklaven sein? Warum sollte sich eine wahrhaft superkluge KI, die ganz schnell Roboter bauen kann, die alles viel besser kann als Menschen, sich die hirnlose Mühe machen, Menschen zu versklaven? Werden wir da in der Süddeutschen beruhigt durch den Informatiker Jürgen Schmidhuber, der schon vor fast 40 Jahren in der KI-Forschung aktiv war. Welche konkreten nächsten Schritte in der Entwicklung der KI kommen jetzt erst einmal, wird er im Interview gefragt. KIs, die nicht nur sklavisch Menschen imitieren, sondern wie Babys und Wissenschaftler ihre eigenen Ziele verfolgen, die durch Roboter mit der Welt interagieren, sich dabei ein immer besseres Bild der Welt machen und auch das Lernen selbst lernen, um immer allgemeinere Probleme lösen zu können. Vielleicht spielen dann bald ja auch Roboter bei den Fußball-Weltmeisterschaften. Und der Schriftsteller Albert Ostermeier, Torwart der deutschen Autoren-Nationalmannschaft, muss nicht mehr so traurig dichten. Die Lorelei auf ihrem Felsen weint, uns herunter ihre Träne nach. Ihr neues Lied, es klingt wie Bye-Bye Germany.
Das war Fazit für heute. Gute Nacht.